dann sind das schon, denke ich, wichtige Signale, um zu zeigen, okay, also zumindest die Justiz hält offensichtlich die Meinungsfreiheit doch relativ hoch. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, warum landet das inzwischen alles schon vor Gerichten? Warum verklagt ständig einer den anderen und sagt, das darf man nicht, das darf man nicht? Dann sagt die Justiz, doch, das darf man, nee, das darf man nicht. Warum ist dieser hohe Wert der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit überhaupt schon so derartig eingeschränkt?
Da erzähle ich gern die Geschichte meines Lokalchefs bei der Leipziger Morgenpost, weil wir immer verzweifelt nach Leipzigern gesucht haben, die eine interessante Geschichte haben. Und manchmal waren es eigentlich keine Leipziger. Und dann hat er gesagt, wer Leipziger ist, bestimme ich.
Der Anwalt Dirk Schmidt hat ein Zitat in seine Klage mit eingearbeitet. Es wird dem ehemaligen ugandischen Diktator Idi Amin zugeschrieben. Es gibt Redefreiheit, aber ich kann keine Freiheit nach der Rede garantieren. Das fasst es so ein bisschen zusammen.
Da finde ich es dann ganz erstaunlich, dass die meisten vorher auch in ihrer Ausbildung in den Redaktionen vorher nie genau diese Recherchemöglichkeiten aufgezeigt bekommen haben, sondern dass das immer erst relativ spät am Ende des Volontariats dann passiert.
Sachlich richtig. Der Medienpodcast der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mücke, Skambraks, Teske, Welchering sprechen über Meinungsfreiheit, Rundfunkbeitrag, Social Media.
Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu Sachlich richtig, dem Medienpodcast der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und heute mal wieder im Quartett, nämlich mit Anne-Kathrin Mücke.
Hallo, hallo.
Die Kollegin zuerst, Ole Skambraks.
Hallo.
Und Alexander Teske. Und Hi. Mir, Peter Welchering. Ja, und wir haben mit dem medialen Quartett mal was Neues probiert. Das haben wir im Januar zum ersten Mal gemacht. Wollen das fortführen. Der Gedanke dahinter, jeder von uns stellt kurz ein Thema vor. Und wir diskutieren anschließend darüber, was die Medienszene mit diesem Thema denn so gemacht hat, warum das so bewegt hat. Ungefähr eine Viertelstunde. Und so wollen wir ein bisschen mehr Themenvielfalt einmal im Monat doch noch in eine Episode bringen. Mal schauen, wie das so wird. Wir probieren das jetzt erstmal aus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mailt, sagt, in den Kommentaren drunter schreibt, was ihr davon haltet, an welcher Stelle vielleicht auch noch ein paar Änderungen erwünscht sind und welche Themen auch noch interessieren. Heute geht es um einen Freispruch, mit dem wir anfangen wollen, und den hast du mitgebracht, Anne.
Ja, der ist ganz interessant. Und zwar geht es um den Chefredakteur des Deutschlandkuriers, David Bendels. Der ist ja im April vergangenen Jahres verurteilt worden wegen der Verleumdung einer Person des politischen Lebens. Das ist ja dieser umstrittene neue Strafgesetzbuch-Paragraph. Und ist
die Majestätsbeleidigung, oder?
Genau. Okay. Genau. Und ist da zu 7 Monaten, allerdings ausgesetzt auf Bewährung, verurteilt worden. Und zwar, worum ging es? Bendels soll im Februar 2023, das ist jetzt also schon eine Weile her, auf der Plattform X ein Bild von Nancy Faeser veröffentlicht haben. Also auch das ist eigentlich gar nicht hundertprozentig nachgewiesen, dass wirklich er es war und nicht irgendjemand anders aus seiner Redaktion, aber es war unter seinem Namen veröffentlicht worden. Da hält sie ein Schild in der Hand und darauf steht, ich hasse die Meinungsfreiheit. Und der Deutschlandkurier hat dann eben dazu den Satz noch veröffentlicht, Faeser hasst Meinungsfreiheit. Dieses Foto hatte Faeser wohl selber eigentlich mal veröffentlicht auf einem früheren X-Post. Und da ging es um das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus mit dem Satz We Remember. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt nicht doch sehr geschmacklos ist, so ein Foto zu nehmen und das dann so umzuarbeiten. Aber daraus einen Straftatbestand zu machen, das war schon auch irgendwie also ein ziemlicher Gong, mit dem auch dieses neue Gesetz sehr unterfüttert werden sollte, hatte ich so den Eindruck. Und er ist natürlich dagegen vorgegangen, also Bendels ist gegen dieses Urteil vorgegangen. Und er ist damals vom Landgericht Bamberg verurteilt worden. Und es kam jetzt im Januar zu einer Neuverhandlung. Interessanterweise hat die Staatsanwaltschaft kurz vor diesem Termin selber gesagt, dass sie diese Anklage eigentlich so nicht mehr stehen lassen wollen. Ja, da gab es natürlich Mutmaßungen darüber, dass eben im Unterschied zu 2023 inzwischen sich der Wind in den USA gedreht hat, dass Trump ja auch schon gegen einzelne Menschen aus Deutschland Deutschland, zum Beispiel die beiden Hate Aid-Chefinnen, dass die nicht mehr in die USA einreisen dürfen und so. Ne? Also dass da gewisse Drohgebärden natürlich aus den USA auch sich verstärkt haben und dass es etwas damit zu tun haben könnte. Auf jeden Fall gab es jetzt einen Freispruch. Ne? Also die nächsthöhere Instanz hat also gesagt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, so eine Meinungsäußerung. Und das ist schon, denke ich, ein wichtiges Signal, wenn man sich auch an das sehr missglückte Verbot des Magazins Kompakt erinnert, das dann auch zurückgenommen genommen wurde von der Justiz, das Frau Faeser durchsetzen wollte, dann sind das schon, denke ich, wichtige Signale, um zu zeigen, okay, also zumindest die Justiz hält offensichtlich die Meinungsfreiheit doch relativ hoch. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, warum landet das inzwischen alles schon vor Gerichten? Warum verklagt ständig einer den anderen und sagt, das darf man nicht, das darf man nicht, dann sagt die Justiz, doch, das darf man, nee, das darf man nicht. Warum ist dieser hohe Wert der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit überhaupt schon so derartig eingeschränkt? Und in dem Zusammenhang fand ich eben auch interessant, es gab kurze Zeit später noch einen anderen interessanten Freispruch, und zwar gegenüber dem Chef des Zentrums für politische Schönheit. Das ist ja diese Aktionsgruppe, die seit 2011 unterwegs ist. Man erinnert sich noch, dieses gestörte Interview von Frau Weidel im Sommer.
Mit dem Adenauer Lautsprecherwagen.
Das war auch dieses Zentrum für politische Schönheit. Die haben ja auch ein paar andere Kunstaktionen gemacht, meistens also doch mit einem politischen Hintergrund. Und da ging es darum, dass sie versucht hatten, so ein paar AfD-Mitglieder an der Nase herumzuführen. Es geht jetzt zu weit, das alles auszuführen. Da ging es um Urkundenfälschung. Es waren Briefe, die dieses Zentrum an AfD-Mitglieder geschickt hat. Die sahen aus, als kämen sie von der Parteichefin persönlich. Also es ging um Urkundenfälschung. Und da wurde er vom Landgericht Berlin freigesprochen. Ich war in der Verhandlung, die Richterin hat nochmal betont, es ist ein Straftatbestand, die Urkundenfälschung, es ist so. Aber sie würde in diesem Punkt die Kunstfreiheit höher werten als diesen Straftatbestand. Ne? Da gab es natürlich viel Protest dann auch gegen dieses Urteil. Ich persönlich finde das ganz gut, dieses Urteil, weil man natürlich auch in späteren Prozessen immer darauf zurückgreifen kann. Das ist ja, also es werden Gesetze erlassen und die Gesetze erlangen ja eigentlich erst Wirksamkeit durch spätere Urteile, die aufgrund dieser Prozesse ausgesprochen werden. Und man kann immer dann auf vorherige Urteile auch verweisen. Das heißt, ich hoffe eigentlich sehr, dass irgendjemand sich auch mal so einen Scherz mit dem Zentrum für politische Schönheit erlaubt. Und dann ist mal abzuwarten, wie Herr Ruch und die anderen darauf reagieren. Und dann ist natürlich dieses Urteil auch in gewisser Weise wegweisend dafür, wie dann darüber geurteilt wird. Wenn wir uns erinnern, Herr Böhmermann hat ja auch den Imker verklagen wollen, der einfach mit den gleichen Waffen zurückgeschlagen hat, mit denen Herr Böhmermann ihn angegriffen hat. Und diesen Scherz verstand Herr Böhmermann da nicht, ist zum Glück krachend gescheitert. Ja, und insofern wäre das natürlich wichtig, so ein Urteil. Aber ich frage mich eben, ist das jetzt die neue Realität, dass unentwegt versucht wird, Dinge, die früher eigentlich relativ unumstritten als Meinungsäußerung durchgegangen sind oder eben auch als Kunstfreiheit, dass die alle vor Gericht verhandelt werden?
Es gab ja noch so einen Fall, ne? Das war der Schwachkopf. Das Schwachkopf-Meme.
Der ist inzwischen verstorben.
Ja, ja. Was ein Rentner, ich glaube aus Franken kam er, ins Netz gestellt hatte. Und das war so das Konterfei von Robert Habeck, eben aussehend wie Schwarzkopf-Werbung. Ja. Und der hat ja auch Hausbesuch von der Polizei bekommen.
Da finde ich ganz interessant, dass jetzt immer behauptet wird von linker Seite, es ginge gar nicht nur um das Schwachkopf-Meme, sondern der hätte ja ganz andere Hardcore-Sachen veröffentlicht mit Hitlergruß und tralala. Und das ist wohl auch so, aber eben auch nicht so wie dargestellt, sondern die Wahrheit liegt da so ein bisschen in der Mitte. Und das ist wohl aber tatsächlich erst bei der Hausdurchsuchung aufgrund des Schwachkopf-Memes herausgekommen und hat auch gar nicht so Wellen geschlagen. Und das ist jetzt nicht der Hobby-Nazi oder so, als der jetzt dargestellt wurde. Also es war schon tatsächlich er ist halt auch nicht, ist kein Intellektueller gewesen, das muss man eben auch sagen. Ne? Man hat sich da an jemanden festgebissen, der mit relativ einfachen Mitteln versucht hat, sich Gehör zu verschaffen. Und da ist eben auch die Frage, wie hart greift man dann durch, wenn jemand vielleicht nicht so über die geschliffensten rhetorischen Mittel verfügt, kann man das nicht durchgehen lassen. Ja? Also wie hart verfolgt man dann tatsächlich solche Menschen? Aber also das finde ich ganz interessant, dass man jetzt auf dem, obwohl er jetzt gestorben ist, auf dem Rücken eines Toten dann auch so ein Deutungskampf
Ja, das war geschmacklos, ne? Das war geschmacklos, ja. Ich fand übrigens auch dieses Phaser-Mem geschmacklos. Strafbarkeit sehe ich persönlich da auch nicht. Bei der Aktion des Zentrums für politische Schönheit bin ich anderer Meinung, weil okay, da tatsächlich Unterschriften gefälscht wurden. Und da bin ich der Meinung, da hört der Spaß auf, wenn Unterschriften gefälscht werden, dann bewegen wir uns im Bereich, der kann auch nicht mehr durch Kunst- oder Satirefreiheit gedeckt werden. Wobei das mit der Kunstfreiheit ist bei solchen Aktionskünstlern ja, also sollte man auch weit fassen, denke ich, aber bei Unterschriftenfälschung.
Dazu muss ich aber sagen, gerechterweise muss man sagen, also es war eine digitale Unterschrift. Ne? Also sie haben nicht handschriftlich Unterschriften gefälscht, sondern sie haben einen Unterschriftenzug von Frau Weidel und ich glaube auch von Kropala und Gauland aus dem Internet kopiert und dann unter ihre Briefe gesetzt, so als so eine Art elektronische Signatur. Und sie haben ja nicht, also es ist ja niemand geschädigt worden dadurch. Ne? Also sie haben jetzt auch nicht irgendwie damit Geld eingeworben oder so. Es gibt natürlich Abstufungen auch bei der Urkunde.
Das sieht die AfD wahrscheinlich anders.
Das sieht die AfD anders. Ich meine, es war ganz interessant. Gut, dann kann man das ja nochmal erläutern für alle die es jetzt nicht so mitbekommen haben. Es hat ja nicht so hohe Wellen geschlagen, interessanterweise. Mhm. Also der Prozess ist ja in den Mainstream-Medien kaum beachtet und irgendwie kommentiert worden. Also es ging ja darum, dass sie im Zuge der verstärkten Verbotsforderungen der AfD hat das Zentrum für politische Schönheit also Mitglieder angeschrieben, man wolle jetzt innerhalb der Partei mal gucken, ob es nicht doch irgendwelche Dinge gäbe, die verfassungsfeindlich sind und deswegen sollten sie mal schön ihre ganzen Chats durchsuchen und so, sie sollten sozusagen spitzeln innerhalb der Partei sollten das alles sozusagen an diese Stelle, diese angeblich neu geschaffene Stelle schicken, damit man guckt, ob da nicht doch der Verfassungsschutz irgendwas finden könnte, woraufhin ein Verbot fußen könnte. Und der Ruch meinte dann auch in der Verhandlung, ja, damit wollten sie eigentlich auch der AfD-Spitze mal eine Handlungsanleitung geben, was richtig gewesen wäre an der Stelle, was man eigentlich mal hätte tun müssen. Das fand ich auch sehr interessant, den Einwurf, dass er die AfD angeblich dazu bringen wollte, effektiver und besser zu arbeiten. Das bezweifle ich jetzt mal an der Stelle. Er hat dann eben auch begründet, am Ende dieses Schreibens stand es stand drin, das wurde auch nochmal von der Richterin gesagt, dass das fand ich eigentlich hart, sie hätten gar nicht die Wahl, sondern sie müssten es tun. Also sie können sich nicht aussuchen, ob sie diese Meldung machen und WhatsApp-Chats und so schicken und Namen nennen von Leuten, die vielleicht irgendwas Verfassungsfeindliches von sich gegeben hätten, sondern sie müssten das tun. Aber zur Belohnung winke eine Auslosung und zwar gäbe es 3 Reisen nach Dresden auf den Striezelmarkt beziehungsweise Tankgutscheine. Ja, da musste ich dann im Gerichtssaal auch ein bisschen lächeln. Die Gerichtssprecherin drehte sich sofort zu mir um oder ich habe so ein bisschen gemacht, ja. Und dann sagte er, naja, also das sei ja so absurd, da hätte ja jeder mitkriegen müssen, dass das nicht echt sein kann. Ne? Damit wollte er das begründen, dadurch hätte ja jeder mitkriegen müssen, dass das gar nicht wirklich wahr sein kann. Ne? Auf der anderen Seite hat er gesagt, ja, das ist eben Kunst, die ist eben besonders realitätsnah und so. Also hat er sich auch widersprochen.
Aber ich würde dir da wirklich widersprechen, dass das in den Leitmedien habe ich das wahrgenommen, weil eigentlich diese Aktionen vom Zentrum für politische Schönheit gerne gefeiert werden da. Und im Gegenzug habe ich diesen Freispruch für Herrn Wendel eher nicht so wahrgenommen. Ich habe gerade nochmal geguckt, der ist, also überhaupt diese ganze Geschichte ist eher so in Alternativmedien oder eben in rechten Medien wahrgenommen worden, aber andere haben überhaupt gar nicht darüber berichtet, obwohl das ja natürlich ein sehr, egal wie man das bewertet, ein interessanter Fall ist. Und ich würde das auch ungern in einen Topf werfen, also sagen wir die Kunstfreiheit und die Meinungsfreiheit. Und ich persönlich finde das auch geschmacklos, sagen wir mal, Faeser, ich hasse die Meinungsfreiheit, aber das ist eine ganz persönliche Sache. Ich würde das nicht machen, sind nicht meine Mittel, das ist halt der Säbel, ich bevorzuge eher
Das Florett.
Aber deswegen ist es ja noch lange nicht strafbar. Also jeder, wie er mag. Und ich finde, es vergiftet den Diskurs, wenn wir alle immer die höchstmögliche Waffe raushauen Und man kann ja sagen, ich finde dies und das mit von Frau Faeser nicht in Ordnung und kritisiere das. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, so ein Meme hat natürlich fokussiert in einem ganz kleinen Abschnitt, hat das natürlich eine Wirkung. Jeder weiß sofort, was ist gemeint. Und wie unter einem Brennglas ist natürlich schon, daran hat sich die Diskussion natürlich auch entzündet. Wie hat sich es denn eigentlich mit der Meinungsfreiheit? Da kann man jetzt auch, könnte man 15 lange Leitartikel schreiben und hätte das nicht so. Ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Aber auf jeden Fall ist natürlich der Freispruch ein gutes Signal. Ich habe ja dann gesehen, als es jetzt die Diskussion bei Lanz mit Günther und Nius gab, dann hat ja gleich Nius auch so ein darauf aufsetzend nach dem Freispruch. Herrn Günther, der hatte ja bei der Aktion We Remember auch mitgemacht und hat auch so ein Schild gehalten. Und da haben sie ihm auch gleich, ich hasse die Meinungsfreiheit, reingesetzt.
Naja, ja, wobei ich glaube, es steht auch ein bisschen für eine gesellschaftliche Entwicklung. Ne? Also Politiker versuchen mit diesem Majestätsbeleidigungsparagrafen ein Instrument in die Hand zu bekommen, dass sie sich auf solche Sachen weniger einlassen müssen, glaube ich, dass sie da einen größeren rechtlichen Schutz haben. Ich sehe aber auch auf der medialen Seite eine Entwicklung, die ähnliches parallel läuft. Ich denke, also nach meinem Empfinden sind noch nie so viele Unterlassungsbegehren und Unterlassungsklagen losgetreten worden wie in den vergangenen Monaten. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Menschen dann eine bestimmte Position nicht ertragen und sagen, jetzt muss ich alles tun, damit diese Position einfach so nicht mehr geäußert werden kann. Und dann suchen sie halt irgendwelche Kleinigkeiten. Also so ein Fall, bei dem mir das wirklich schon fast absurderweise aufgefallen ist, der Fall Steinhöfel, Rechtsanwalt. Der hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch war in einer Anmerkung die Frau von David Schraven, deren Vornamen ich jetzt vergessen habe, als gebürtige Bottropperin bezeichnet.
Schraven,
der Korrektivchef, genau. Hm? Und dagegen ist Schraven vorgegangen, Frau Schraven, weil sie nicht gebürtige Bottropperin ist, sondern sie kommt aus irgendeiner Kleinstadt in Hessen.
Aber sie hat auf ihrer Website geschrieben, ich bin Bottropperin. Und deswegen sind sie darauf gekommen.
Bottropperin ist sie ja, weil sie da lebt, ne? Aber eben nicht gebürtig.
Ja, also ich sage immer, wer in Berlin nicht geboren ist, ist kein Berliner. Also insofern hat sie eine falsche Angabe gemacht auf ihrer Webseite.
Also da erzähle ich gern die Geschichte meines Lokalchefs bei der Leipziger Morgenpost, weil wir immer verzweifelt nach Leipzigern gesucht haben, die eine interessante Geschichte haben. Und manchmal waren es eigentlich keine Leipziger. Und dann hat er gesagt, wer Leipziger ist, bestimme ich. Also wir haben immer irgendwie einen Bezug hergestellt, wenn der eine Oma da hatte oder mal ein Jahr da gelebt hat und dann war es eben.
Ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis.
Würde ich auch sagen, ja. Ja, aber erzähl kurz zu Ende, ja, diese Klage, genau, das war die einzige Klage oder der Widerspruch gegen dieses Buch, ne?
Genau, sonst hat er nichts gefunden, aber da hat er sich dann aufgezogen und ich glaube, das sind tatsächlich dann so Haltungen, die sich entwickelt haben. Ich will dem politischen Gegner, dem weltanschaulichen Gegner, so sehr schaden, dass ich alles suche, damit seine Position einfach nicht mehr stattfinden kann.
Wobei bei dem Buch war ja ganz kurz, war ja interessant, also da haben sie ja wirklich diese ganzen geschäftlichen Verwicklungen auch, ne? Also der Schraven ist ja sowohl der Chef des Vereins, der ja gemeinnützig ist und ganz viel Spendengelder einsammelt, als auch der GmbH, die eben sehr wohl am Markt arbeitet, lange als Faktenchecker für...
Ist das ein Verein oder ist das nicht eine gemeinnützige GmbH sogar? Müssen wir nur nachgucken.
Aber es gibt eine gemeinnützige Korrektiv, die Spenden einsammelt und dann eben durchaus marktwirtschaftlich unterwegs ist. Und die gemeinnützige Abteilung gibt der anderen immer Kredite, zinslose Kredite. Also das sind ganz merkwürdige geschäftliche Verwicklungen, die da laufen. Und dann gegen all diese Dinge, die Steinhöfel dort in dem Buch recherchiert und aufgeschrieben hat, sind sie nicht vorgegangen. Also da gibt es nicht einen Widerspruch. Der einzige Widerspruch bezieht sich darauf, dass Frau Schraven keine gebürtige Bottropperin ist. Aber was dann natürlich in Schlagzeilen in den Mainstream-Medien draus gemacht wird, war, also es gibt einen Widerspruch gegen dieses Buch.
Fake News.
Genau.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Dieser Paragraph Majestätsbeleidigung 188, ja, der wurde 2021 verschärft und wir hatten 2022 noch 1.400 Verfahren. 2024 waren es dann schon 4.500. Also da wird deutlich Gebrauch von gemacht.
Und Geschäfte werden damit gemacht, wie
wir wissen. Ja, ja, aber man ist dünnhäutiger, ne? Also ich glaube, bekannt ist ja, dass Frau Strack-Zimmermann ganz vorne dabei ist, um gegen andere vorzugehen, aber auch Baerbock und Habeck. Und ich will nochmal daran erinnern, dass Angela Merkel ja wirklich auch übel verunglimpft wurde. Ich kann mich an Demonstrationen erinnern, wo sie am Galgen hing. Ja, also waren so selbstgebastelte Galgen und dann hing sie da dran. Und sie ist nie gegen irgendwas vorgegangen. Also mir ist keine einzige Klage bekannt. Und ja, also wenn man so in der Öffentlichkeit steht, muss man vielleicht ein Stück weit auch damit rechnen und das abkönnen. Also wer sich nicht verbrennen will, der darf nicht in die Küche gehen. Also das ist dann auch so, ich möchte gerne ganz vorne in der ersten Reihe sein, aber keine Beleidigung ertragen. Das ist ein Stück weit dann auch unmöglich.
Und hat Jens Spahn auch so gesagt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor kurzem? Und in der letzten Januarwoche wurde tatsächlich über diesen Paragraphen nochmal abgestimmt im Bundestag. Interessanterweise hat da die CDU allerdings für den Paragraphen, also für die Beibehaltung gestimmt.
Das ist ja ein Punkt, die AfD will den ja auf jeden Fall abschaffen. Ja. Das steht ja auch in ihrem Parteiprogramm drin. Aber ich will nochmal sagen, also das ist natürlich, ich sehe das ähnlich wie du, Alex, aber ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es ist kein Freibrief, wenn Leute an die Öffentlichkeit gehen, dass sie dann mit Schmutz und Hass und so über beworfen werden. Also das sehe ich bei mir ja ähnlich. Ich möchte auch bitte keine Kommentare unter unserem Podcast haben, wo es persönlich wird. Die gibt es nicht oft bisher, jedenfalls glücklicherweise, aber es gibt sie und da schreibe ich dann auch meistens dazu. Also bitte sachliche Kritik gerne, aber alles andere nicht hier auf diesem Kanal. Also es ist kein Freibrief. Und aber was ich auch noch sagen wollte, gerade bei Habeck, Baerbock und Frau Strack-Zimmermann, das ist ein Riesengeschäftsmodell, das darf man auch nicht vergessen. Die haben Tausende von Euro an Schmerzensgeldern eingesammelt über diese Klagen. Es gibt eigens dafür geschaffene Agenturen und Anwaltsbüros, die sich eine goldene Nase damit verdienen. Das ist ja auch ein Punkt, der gern unter den Tisch fällt. Ne?
Wenn ich das richtig weiß, durchforstet ja die KI die sozialen Netzwerke von diesen Agenturen und fragt dann die Betroffenen. Also Frau Strack-Zimmermann guckt ja nicht selber, sondern die wird dann gefragt, wir haben ja was gefunden, wollen Sie Anzeige erstatten? Das ist ja sozusagen. Und ich hatte gelesen, als sie dann bei einem Prozess mal persönlich erscheinen sollte, hat sie dann die Anzeige zurückgenommen. Das war es ihr dann offenbar doch nicht wert. Also vieles wird wahrscheinlich dann einfach außergerichtlich oder eben schriftlich dann geklärt, wo es einfach ist. Aber die spenden das bestimmt alles.
Ja, natürlich. Ja.
Also ich weiß es nicht, aber
an Hate Aid
vorstellen.
Oder Korrektiv.
Oder sowas, genau. Ja, hier wachen die Gerichte. Bei den Printmedien, da wacht der Deutsche Presserat. Und darüber wollen wir jetzt auch nochmal sprechen. Allerdings nicht, was den Deutschen Presserat angeht, sondern eher nur indirekt. Der wacht ja darüber, dass es mit der journalistischen Ethik eben nicht so ganz den Bach runtergeht. Und wenn jemand dagegen verstößt, dann gibt es eine Rüge oder auch nicht. In meinen 4 Jahren gab es öfter nicht eine Rüge, weil die sich nicht einigen konnten oder weil man der Meinung war, das hat eh keinen Zweck, weil ein bestimmter Verlag oder eine bestimmte Zeitung, da gehört das mehr oder weniger zum Geschäftsmodell, die werden sich auch nicht ändern, also müssen wir auch nicht weiter rügen. Das ist nochmal eine Diskussion papierloser Tiger, aber es gibt neben dem Presserat auch noch andere Gremien, die genau diese Aufsichtsfunktion haben, unter anderem die Landesmedienanstalten. Und da hast du, Ole, einen Fall mitgebracht. Eine Landesmedienanstalt ist da gegen einen freien Kollegen jetzt ganz massiv vorgegangen.
Es sind sogar 5 Landesmedienanstalten, die sich zusammengetan haben und die Prüfgruppe Wallasch gegründet haben. Es geht um den
Prüfgruppe Wallasch, das Prüfgruppe hört sich gefährlich Wallasch an.
Es geht um Alexander Wallasch, Blogger, der eine gleichnamige Webseite betreibt. Und auf dieser wurden 3 Artikel veröffentlicht, die Landesmedienanstalten rügen. Einer von 2024 und 2 von 2025. Angeblich sollen sie gegen anerkannte journalistische Grundsätze verstoßen. Und alle 3 Artikel gehen kritisch auf das Thema Migration und Gewaltkriminalität ein, also Altdeutsch-Ausländerkriminalität. Ihm wird vorgeworfen, da mit diesem Thema Dinge falsch wiedergegeben zu haben, unter anderem die polizeiliche Kriminalstatistik. Konkret soll er die Anzahl an Straftaten, die durch Ausländer begangen wurden, verzerrt dargestellt haben. Und darüber hinaus wirft man Wallasch vor, dass er sich herablassend über diese Bevölkerungsgruppe ausgelassen hat. Die Landesmedienanstalten begründen das mit dem Pressekodex Ziffer 2, der besagt, Recherche ist ein unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Aber die Landesmedienanstalten machen auch deutlich, dass diese Anforderungen an die Wahrheitspflicht eben nicht überspannt werden dürfen, weil das steht in der Herausforderung der Meinungsfreiheit. Also die Meinungsfreiheit darf dadurch nicht eingeschränkt werden. Und sie fordern von ihm die Löschung bestimmter Passagen in den Artikeln. Sollte er dem nicht nachkommen, er ist dem nicht nachgekommen, dann werden 500 Euro Zwangsgeld für jeden Artikel fällig plus eine einmalige Verwaltungsgebühr von 2.500 Euro. Das heißt, in der Summe sprechen wir von 4.000 Euro, die fällig werden. Wallasch nennt das eine existenzbedrohende Attacke.
Und ja, für einen freien Journalisten schon eine Hausnummer, ne?
Das ist schon was, existenzbedrohend vielleicht nicht unbedingt, aber er spricht vor allem auch von einer gezielten Vernichtung der Freiheit unabhängiger und kritischer Medien.
Aber er ist ja hauptsächlich, sagen wir mal, nicht wegen dieser drei Artikel, also ursprünglich waren es fünf, sie haben sich dann auf drei runter reduziert, ne? Sondern ich glaube, diese Attacke, das bezieht er ja darauf, dass er alle Artikel, die er bisher veröffentlicht hat, überprüfen soll. Das sind, glaube ich, 3.000 und jetzt soll er alle 3.000 überprüfen und also entsprechen sie den journalistischen Grundsätzen und das ist an sich natürlich eine Wahnsinnsaufgabe jetzt nachträglich und er sieht da eben einen doppelten Standard angelegt und das nennt er eben eine Existenzbedrohung und hat das eben hochgerechnet, dass er dann da in einen Millionenbereich käme, wenn er da jedes Mal eine Strafe zahlen müsste, wenn er sich dem verweigert oder aber er soll sie alle löschen, das wäre natürlich aber auch die Alternative.
Ist es nicht absurd, Sie fordern sozusagen eine Selbstzensur? Also ich meine, dann sollen doch bitte die Landesmedienanstalten die 3000 Artikel sich angucken, sollen das beanstanden, was sie denken, beanstanden zu müssen und dann kann man darüber sprechen. Aber zu sagen, jetzt guck dir mal selber deine Artikel an und mach mal im vorauseilenden Gehorsam, streich mal alles weg, was irgendwie...
Naja, grundsätzlich ist schon okay, wenn man als Journalist auftritt und ein journalistisches Produkt an den Markt bringt, wie eine Website, dass man da auch journalistische Grundsätze einhält, journalistische Standards, weil sonst könnte ja jeder alles und dann sagen, ah, na ja, gut, aber es ist ja hier Meinungsfreiheit. Also ein Stück weit kann ich schon verstehen, aber der Teufel liegt natürlich im Detail. Ich weiß nicht, ob du noch...
Ja, das ist ein spannender Fall. Sein Rechtsanwalt Dirk Schmidt hat dagegen auch geklagt, Argument, die staatliche Aufsicht über Meinung und journalistische Formulierungen ist verfassungswidrig. Das ist klar. Die Frage ist, wie geht es tatsächlich mit der journalistischen Sorgfaltspflicht? Also auch welches Organ ist dafür zuständig? Weil in der Klage macht der Anwalt deutlich, dass es eine Ungleichbehandlung gibt von Blogs und frei zugänglichen Telemedienangeboten. Sagen wir mal, freie alternative Presse oder Medien. Die werden eben von den Landesmedienanstalten kontrolliert. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Presseerzeugnisse, also die etablierten Medien, und die befinden sich im Zusammenschluss des Deutschen Presserates und haben sich da einer Selbstkontrolle auferlegt.
Ja, wobei Selbstkontrolle ist ja auch immer der staatlichen Kontrolle vorzuziehen, ne?
Auf jeden Fall. Und wie gut die funktioniert, hast du ja schon erklärt.
Aber die Schwierigkeit, also vielleicht muss man nochmal erklären, die Landesmedienanstalten, ja, es gibt 14 Stück und sie werden bezahlt vom Rundfunkbeitrag, also von den 18,36 Euro, gehen 1,9% an diese Landesmedienanstalten und deren Aufgabe ist ja eigentlich, die Zulassung und Überwachung privater Medien in ihrem Zuständigkeitsbereich. Ja, eigentlich
private Rundfunkmedien ursprünglich mal, ne?
Also Sie sind nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig?
Nee, für private Rundfunkveranstalter.
Und Sie sind auch nicht für Zeitung zuständig. Die sollten sich eigentlich im Presserat organisieren. Und wer da nicht organisiert ist, das ist jetzt sozusagen das Schlupfloch, wo sie eben, da sind wir ja zuständig plötzlich. Also das hatte eigentlich früher, glaube ich, nie eine große Rolle gespielt. Aber mit dem Aufkommen der Blogs hat man gesehen, es ist ja eine Lücke, die fallen nirgendwo rein. Also die Landesmedienanstalten sind zuständig, wenn sie nicht beim Presserat organisiert sind. Und wenn ich es richtig weiß, bei Herrn Walasch ist es wohl so, er wurde nicht aufgenommen.
Er hat angeklopft beim Presserat.
Er hat angeklopft, er wurde nicht aufgenommen. Und das ist ja besonders perfide. Ja. Man wirft ihm jetzt vor, du unterwirfst dich nicht dem Presserat. Und jetzt musst du, weil das alles viel, viel teurer und viel, viel aufwendiger ist. Und auch, also wenn ich jetzt, wenn die Bild-Zeitung, die regelmäßig gerügt wird vom Presserat, dann bekommt sie eine Rüge und damit ist Schluss.
Genau, wäre die Bild-Zeitung nicht, Dankeschön und das war's.
Genau, hat keine Folgen. Wäre sie nicht Mitglied im Presserat, müsste sie dafür ja regelmäßig dann auch Geldstrafen bezahlen. Das ist ja der gravierende Unterschied und für einen freien Blogger natürlich existenzgefährdend.
Ja, wobei das mit dem Presserat verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil es gibt einen Trägerverein des Deutschen Presserates, das sind die beiden Journalistengewerkschaften und die Verlegerverbände Mitglied, die finanzieren das. Und wenn ich sage, ich erkenne den Pressekodex an, will ihn in meiner Veröffentlichung umsetzen und bin jetzt ein Online-Medium, dann ist es sehr schwierig, da eine Argumentation zu finden, dass der Presserat sagt, wir sind aber nicht zuständig, wir wollen dich nicht.
Ja, aber offensichtlich machen sie es. Also offensichtlich machen sie es, ja. Das ist ja die Frage. Also wie zulässig das ist, ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und was mich interessiert, das weiß ich nicht, aber vielleicht wisst ihr es, ist denn das jemals diese Ausweitung dieses Bereiches in die Online-Medien jemals so beschlossen worden für die Landesmedienanstalten? Oder machen die das jetzt einfach und sagen, ja, kümmert sich ja keiner drum. Also auf welcher gesetzlichen Grundlage beruht denn das überhaupt, dass die sich jetzt für
Online-Medien also ich glaube, das ist schon safe, fühlen? Aber das ist natürlich trotzdem, also ich glaube, Walasch ist jetzt nicht der Einzige, der da angeklopft hat, sondern es haben schon mehrere angeklopft und wurden nicht angenommen, also die meisten werden nicht angenommen. Und das natürlich dann, das finde ich dann ist schon ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Nios und Apollo ist, weil da ist es ja auch immer der große Vorwurf, ihr seid nicht Mitglied im Presserat. Weiß ich nicht, ob die das wollten, aber...
Also ich finde es mal ganz spannend, wenn ein Musterverfahren geführt würde. Und zwar mit dem Setting, ein solches Online-Angebot wie Walasch, Nios, Apollo, wie auch immer, unterwirft sich dem Pressekodex. Macht das auch in seinem Impressum oder an anderer prominenter Stelle auf der Webseite deutlich und klopft beim Presserat an. Da wird gesagt, wir sind für dich nicht zuständig. Und wenn dieses Medium dann einfach davon ausgehen würde, das ist eine Fehlentscheidung, die sind weiterhin für mich zuständig. Wenn dann die Landesmedienanstalten anklopfen, dann wäre ja die Möglichkeit geschaffen, das verwaltungsgerichtlich zu klären. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sowas ausgehen würde.
Ja, Impressum ist auch ein gutes Stichwort. Herr Walasch ist ja eigentlich nur ins Visier geraten aufgrund eines Impressumfehlers. Er hat also Angst, also man muss mal sagen, er hat schon eine gewisse AfD-Nähe oder rechtspopulistisch, wie man immer so sagt. Also er ist jetzt kein linker Blogger oder so und er hat offenbar Angst vor der Antifa. Und deswegen hat er im Impressum ein Postfach stehen haben. Ist wohl nicht zulässig, man muss da eine Adresse stehen haben. Darauf wurde er hingewiesen, hat das geändert und trotzdem hat man dann ihn quasi angeschwärzt und dann haben die sich die Artikel angeguckt und wenn man was finden will, dann findet man eben auch immer was. Und er ist ja auch ins Visier geraten aufgrund kritischer Artikel über Kulturstaatsminister Weimar.
Und Weimar saß in einer Landesmedienanstalt, der von Berlin bis 2015. Ich glaube nicht, dass das jetzt direkt was damit zu
tun hat. Nö, das ist lange her. Ne?
Aber man weiß ja nie. Ja, der Anwalt Dirk Schmidt hat ein Zitat in seine Klage mit eingearbeitet. Es wird dem ehemaligen ugandischen Diktator Idi Amin zugeschrieben. Es gibt Redefreiheit, aber ich kann keine Freiheit nach der Rede garantieren. Das fasst es so ein bisschen zusammen.
Und das hat ja interessanterweise die Chefin der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, Frau Flecken, eigentlich auch nochmal wiederholt. Sie hat nämlich kürzlich gesagt, also Zensur ist nur, wenn eine Veröffentlichung verhindert wird. Aber wenn man nach einer Veröffentlichung zur Verantwortung gezogen wird, dann ist das grundsätzlich keine Zensur. Das wäre sozusagen die Einhaltung von journalistischen Sorgfaltspflichten. Das fand ich auch eine interessante Definition von Zensur. Also wenn etwas veröffentlicht ist, kann man das gar nicht mehr zensieren, sondern das ist dann immer...
Ja, das ist raus. Formal gesehen ist korrekt. Ne?
Ja, aber das ist schon, finde ich schon interessant, diese Auffassung von einer Chefin der Landesmedienanstalt.
Der Dirk Schmitz ist ja dieser Anwalt, ein Freund der deutlichen Worte. Man muss auch dazu sagen, weswegen Wallasch und vielleicht Schmitz eben auch ins Visier geraten sind. Also Schmitz ist mal angetreten als AfD-Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl.
Genau, irgendwas Kommunales war es.
Ne? Ja, irgendwo. Ne? Also, und er sagt dann eben auch, bestrafe ein, erziehe 100. Also soll sozusagen Signalwirkung haben. Ist ja vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, dass möglicherweise eben diese Verbindung Weimar in diese Landesmedienanstalten und dass sie jetzt da sich diesen Wallasch vornehmen, der diesen Fall ins Rollen gebracht hat, ob der da jetzt, der muss vielleicht gar nicht da anrufen und sagen, guckt euch immer das an, aber man kennt sich und man feiert zusammen, man macht Selfies zusammen. Also es gibt, also das ist eine nachgewiesene Nähe und keine erfundene oder konstruierte. Und ja, klar, kann das schon sein, dass man da jemanden einen Schuss von Bug setzen möchte.
Wobei Wallasch eben auch nicht der Erste ist. Also die Landesmedienanstalten haben auch schon Multipolar angegangen und Apolut.
Ja, und sie fordern mehr Geld ein, weil sie ja jetzt viel mehr im Internet unterwegs sein müssen und das durchforsten müssen und so. Ne? Also die
muss man Stellen schaffen.
Die pochen schon auch drauf, dass sie jetzt doch wesentlich mehr Personal und so benötigen, um das Netz freizuhalten
von Hass. Ja, muss der Rundfunkbeitrag nochmal steigen, würde ich sagen. Ne?
Ja, sie können ja aber vielleicht auch bei HateAid fragen, ob die ihnen vielleicht ein bisschen was abgeben oder so. Ne? Also man könnte sich auch ein bisschen querfinanzieren.
Lustigerweise hatte Herr Weimer übrigens auch einen Impressumfehler, wurde ja auch darauf hingewiesen und hat er auch dann geändert, aber er hat halt keine Strafe zahlen müssen oder wurde halt nicht gegen ihn dann nachträglich vorgegangen.
Wobei das so der Klassiker ist, so ein Impressumsfehler, der passiert häufig, ne? Und dann ist das so der Klassiker, um einsteigen zu können.
Genau, da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, apropos Impressum, Ole, ne? Als wir vom DJV bezichtigt wurden, dass in unserem Impressum der Verein von Sven von Storch drin gestanden hätte und wir nachweisen konnten sofort, ist nie so gewesen. Im Impressum stand immer Ole mit seiner Adresse drin, ganz korrekt. Da gab es keine Rüge vom Presserat oder so, ne? Oder
also da hat sich irgendwie niemand für interessiert.
Hat sich niemand dafür interessiert, ja. Vielleicht können wir die Landesmedienanstalt nochmal fragen, ob die dem DJV nochmal sagen, was journalistische Sorgfaltspflicht ist.
Das ist eine gute Idee.
Oder? Jo, ne? Ja, nähern wir uns den Printmedien nochmal, denn Alexander hat Zahlen mitgebracht von Media, die haben sich angeschaut, wie so die Auflagen sich entwickelt haben, der Printmedien. Und da sieht es ja nicht so gut aus.
Nee, und ich habe ja auch eine Geschichte sozusagen mitgebracht, wie ich eigentlich Journalist geworden bin. Ich bin ja durch die Printmedien geprägt worden tatsächlich noch. Also in meiner Jugend war Papierknappheit in der DDR und die Leute haben die Zeitung nicht kaufen können oder abonnieren können. Und dann haben sie sich am Vormittag vor dem Verlag versammelt und da hingen in Schaukasten die Zeitungen aus, also alle Seiten sozusagen, und haben die davor gedrängt in Trauben und haben die Zeitung gelesen. Also so bin ich aufgewachsen. Das war
goldene Zeiten.
Ja, ich wollte immer dahin, ich wollte da schreiben. Und dieser Bedeutungsverlust, ich meine, okay, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, aber so lange ist jetzt auch nicht her. Es ging ja doch relativ rasant. Ja? Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich mein Volontariat gemacht habe, bin ich nach Hamburg gekommen zum Stern. Und auf diesem Weg in der U-Bahn, jeder, also ich würde mal sagen, 90% hatten die Morgenpost in der Hand, weil die so ein schönes Format hatte und haben die gelesen. Und wenn ich heute in Hamburg in der U-Bahn unterwegs bin, keiner hat noch eine Zeitung in der Hand, alle haben das Handy in der Hand. Also das hat sich schon rasant verändert. Und der Stern, das war ja, also ich habe da eine Weile gearbeitet, die wussten nicht, wohin mit dem Geld. Also da gab es Leute, also jeder hatte sein eigenes Büro, da gab es Leute, die haben 3 Geschichten im Jahr veröffentlicht. Die sind mal irgendwo hingeflogen für eine Recherche, die da nie erschienen ist. Also das war die Lizenz zum Gelddrucken. Und jetzt, wenn man da am Baumwall ist, das Gebäude ist verkauft, die sind ja von RTL gekauft worden, die Auflage ist im rasanten Sinkflug. Und ich wollte, also die Frage, die ich euch gleich stellen werde, ist, kann man das aufhalten oder ist gedrucktes Papier over? Also die Zahlen sagen, was die Zeitung betrifft. Die meistverkaufte Zeitung ist immer noch die Bild-Zeitung, aber ich kann mich erinnern, die hatten, glaube ich, 4 oder 6 Millionen früher mal. Die haben noch 566.000, das ist ein Minus von 110.000, ja, also das ist rasanter Flug. Und dann kommt schon die Süddeutsche Zeitung, 213.000 noch, minus 17.000 im vergangenen Jahr. Und die FAZ hat 140.000, minus 8.000. Alle anderen sind unter 100.000, ja, was die Tageszeitung betrifft, an gedruckten. Die BAMS war früher, wir erinnern uns vielleicht noch an den Spruch von Schröder, Bild BAMS Klotze. Also da kann man sich diese Bedeutung irgendwie nochmal klar machen. Die haben noch 244.000, ein Minus von 46.000. Die Welt am Sonntag noch weniger, 152.000, minus 12.000. Das sind die Wochenzeitungen. Und gegen den Trend können sich nur ganz wenige stemmen. Kann man jetzt drüber reden, ob das wirklich ein Trend ist. Aber also die Taz hat sich gegen den Trend gestemmt, der Freitag. Alles allerdings auch auf niedrigem Niveau. Die einzigen, die wirklich richtig gut dastehen, das ist die Zeit, überraschenderweise. 537.000, ein Plus von 7.000. Und das ist ja schon ein längerer Trend, eigentlich anachronistisch, dass die relativ gut dastehen. Aber würdet ihr sagen, dass... Also das sind alles Leute 70 plus, die noch irgendwie was gedruckt in der Hand halten wollen.
Bei der Zeit und das, auf jeden
Fall. Ja, weiß gar nicht. Aber in 10 Jahren ist vorbei. Wird das wie bei der Schallplatte, so ein paar Liebhaber werden sich ein gedrucktes Papier noch kaufen? Oder ist es, also wie seht ihr das?
Also ich denke, es wird einen Markt für gedrucktes Papier geben. Und das werden nicht nur die alten Leute sein, aber es wird ein sehr viel kleinerer Markt sein. Und da dürften dann vermutlich die langen Geschichten stattfinden, die auch mal über 1-2 Seiten gehen oder lange Interviews, Hintergrundberichte und Ähnliches. Und man sieht ja auch, dass tatsächlich Wochenzeitungen oder dass Sonntagszeitungen diesem Trend nicht so unbedingt ausgeliefert sind, sondern die legen ja teilweise sogar noch zu, auch in ihren Printauflagen. Und ich denke, dass sich da dieser Bereich so ein bisschen stabilisieren wird, wohingegen ich das so in der Aktualität, also Tagespresse und in dem, was so passiert, das wird natürlich, ist online einfach sehr viel besser abzubilden.
Also ich sehe es ähnlich. Ich denke auch, dass das tagesaktuelle Geschäft, da werden Zeitungen, das wird immer kleiner werden und vielleicht auch irgendwann ganz verschwinden, ich weiß es nicht. Aber was sich zunehmend etabliert, sind so Magazine, die nicht tagesaktuell sind, sondern die wirklich auch dann nur einmal im Vierteljahr oder so erscheinen und dann sehr aufwendig gemacht sind, auch mit, was das Papier angeht, mit tollen Fotos. Wahrscheinlich kann man das vergleichen mit den Schallplatten. Das ist ja keine so kleine Gruppe, die Schallplatten kaufen. Es werden auch wieder tolle Schallplattenspieler auf den Markt gebracht, sehr teure, also irgendwie scheint es sich zu lohnen. Aber da wird sich dann insofern die Spreu vom Weizen trennen, als eben im tagesaktuellen Geschäft durch diese Schnelllebigkeit, durch das Drucken, das kann es auch nicht mehr abbilden. Mhm. Also die können einfach gar nicht mehr so richtig aktuell sein. Früher war ja das Radio das aktuellste Medium, weil es eben 1:1 sofort berichten konnte. Aber selbst das wird, glaube ich, abgehängt von den Online-Medien. Wird aber trotzdem eine gewisse Existenzberechtigung dadurch behalten, weil sie am ehesten, am schnellsten noch nachfüttern können. Aber es wird sich, glaube ich, eine größere Sparte entwickeln von aufwendigen, länger recherchierten, auch längeren Texten. Also ich arbeite ja zum Beispiel für eine Zeitschrift, das heißt das Magazin, kleine Schleichwerbung, gibt es seit über 100 Jahren, also ist hier in Berlin in den großen Zeiten der Illustrierten entstanden, in den 20er Jahren. Und gab es dann aber durch die DDR-Zeit hindurch, berühmt durch die kunstvollen Aktfotos, aber da war zum Beispiel auch immer wirklich sehr guter Journalismus möglich, auch zu DDR-Zeiten, und die haben sich halten können nach der Wende und die haben einen sehr festen Abonnentenstamm, der auch nicht zurückgegangen ist. Und ich glaube, die Zeitungen, sagen wir eher Zeitschriften, die das geschafft haben, wirklich so einen festen Abo-Stamm zu entwickeln, die werden nicht so sehr verlieren. Und ich glaube, die wird es auch noch länger geben mit einer gewissen Stabilität. Aber das Tagesgeschäft, da sehe ich es nicht mehr.
Ja, ich habe mal nachgeschaut, welche Magazine das betrifft. Tatsächlich Slowly Veggie, großer Auflagengewinner. Außerdem die Flow, kauft meine Frau manchmal. Die machen genau das, so hochwertiges Papier und Wellness-Yoga, Bewusstheitserfahrungsgeschichten.
So Verbrauchergeschichten auch, ne?
Latte Macchiato Verbraucher. Aber was rausfällt, ist meine Pause. Ja, Kennt ihr alle nicht?
Nee.
Meine Pause kannte ich auch nicht. Ich habe mir mal den Titel angeguckt. Das ist ja irgendwie auch so ein goldenes Blatt. Und
die haben zugelegt?
Die haben zugelegt, tatsächlich. Und der Playboy ist auch nicht rückläufig. Also das funktioniert wohl auch noch.
Ja, also bei diesen Zeitschriften, da war ich ja mega überrascht. Auf den ersten 15 Plätzen sind 11 TV-Zeitschriften. TV-Movie, Hör zu, TV-Plus und wie die alle heißen.
Das ist wirklich erstaunlich.
Irre Auflagen. Aber da ist doch logisch, wer kauft denn eine Programmzeitschrift? Also ich habe noch eine Geschichte, ich bin schon der Opa erzählt aus dem Krieg, aber wir haben ja keine Programmzeitschriften in der DDR gehabt vom Westfernsehen, haben aber alle Westfernsehen gucken wollen. Und dann haben die tatsächlich, weil die das aber wussten im Westen, haben die eine Sendung gehabt am Sonntag früh und da haben die kommende Woche vorgelesen und zwar so langsam, dass man mitschreiben konnte. Meine Eltern haben immer noch schön geschlafen, aber ich musste für die Familie mitschreiben. Dann habe ich da gesessen. Montag 17.30 Uhr, der goldene Colt oder wie das hieß und dann 18 Uhr so langsam und so, dann haben wir schnell mitgeschrieben und dann hat man sozusagen das handgeschrieben und so, das war die Programmzeitschrift.
Jetzt erzähle ich bitte auch noch ganz kurz eine Geschichte dazu. Meine Eltern waren ja in gewisser Weise privilegierte Journalisten und durften auch in das Giftarchiv, also es gab beim Rundfunk für eine ausgewählte Gruppe von Journalisten die Möglichkeit, Westzeitschriften und Zeitungen zu lesen und es gibt also auf der FF dabei, das war ja die Fernprogrammzeitschrift fürs DDR-Fernsehen und DDR-Rundfunk. Darunter lagen immer so ein paar DIN A4-Blätter, beschrieben mit der Schrift meiner Mutter. Und die ist immer wöchentlich in dieses Giftarchiv gegangen, um dort auch die wichtigen, also wann kommt der Fall für zwei oder so, aufzuschreiben. Und das war immer, man hat immer noch da, was hat denn die Mutti aufgeschrieben?
Ich will nur, also wer kauft so eine Zeitschrift? Okay, macht auch noch das Sudoku und was da alles noch so drin ist und liest ein bisschen Klatsch und so, aber das sind ja wahrscheinlich wirklich Ältere, weil die müssen ja auch noch analoges Fernsehen gucken.
Die gucken linear.
Selbst ich gucke ja kein analoges Fernsehen mehr. Das heißt, selbst wenn ich mal wissen will, das Einzige, was ich noch gucke, ist vielleicht ein Live-Fußballspiel oder so, wann geht das los? Na, da gucke ich im Netz schnell nach, würde mir da keine Programmzeitschrift kaufen. Also das muss ja aussterben. Also würde mich wundern, wenn in 10 Jahren noch TV Plus oder irgendwie eine Millionenauflage.
Kommt drauf an, was sie sich einfallen lassen.
Aber man muss diese MA-Zahlen auch mit so ein bisschen Abstand betrachten, weil gerade was die Auflage von TV-Spielfilmen angeht, ist das merkwürdig. Ja? Weil die Auflage geht seit Jahren runter und die Leserschaft geht laut der MA 2024 hoch. Also da ist irgendwie eine Diskrepanz drin, die nicht so ganz funktioniert. Und beim Radio ist es ja genauso. Diese MA ist eine Telefonabfrage und da werden halt Leute angerufen und gefragt, was sie denn lesen. Und wir hatten es ja auch im Interview mit dem Hermann Binkert, als wir das aufgenommen haben, hat er erzählt, wie schwierig es mittlerweile ist, bestimmte Zielgruppen überhaupt zu erreichen.
Ich dachte, das sind die Verkauften tatsächlich am Kiosk,
im Großhandel. Ja, teilweise, das fließt auch mit rein. Also die VW-Meldung macht ja der Verlag. Und da kann man die werden auch unterschiedlich gewichtet, dann da kann man unterschiedliche VW-Meldungen machen. Ich war mal 8 Jahre Chefredakteur einer Wochenzeitung und als ich die übernommen habe, war die auch reichweitenmäßig total weit runter. Das heißt, wir mussten, damit wir überhaupt wirtschaftlich überleben konnten, die Reichweite möglichst schnell raufbringen. Und das haben wir damals dadurch gemacht, so gemacht, dass wir einem Berufsverband angeboten haben, wir beliefern eure Mitglieder mit Mitgliederstücken. Da zahlt ihr total wenig, also den Mindestpreis, den die VW-Regularien gerade vorsehen. Aber auf diese Weise haben wir dann schon mal irgendwie, damals waren das glaube ich 20.000 oder 30.000 Exemplare mehr. Und die gehen dann eben auch weg. Ne? Und ich denke, über solche Absprachen und über solche Lieferungen, vor allen Dingen beispielsweise an die Fluggesellschaften. Wir haben damals dann zum sehr günstigen Preis die Zeitung an die Lufthansa geliefert. Da ging die Auflage nochmal hoch. Ne? Über solche Sachen kann man natürlich Auflagen auch steuern.
Ein bisschen manipulieren.
Also man kann ja sozusagen bei diesen TV-Zeitschriften das auch schlecht als Online-Seite dann anbieten, also das schlecht transferieren. Also ich glaube, die hört zu, Online-Angebot ist dann vielleicht ja schwierig, dieses Geschäftsmodell zu betragen. Das wird bei anderen vielleicht besser klappen, dass man die gedruckte Zeitung ersetzt durch die adäquate Online-Seite. Es gibt ja auch es gibt ja auch Zahlen für die Online-Zugriffe, vielleicht auch interessant, die erfolgreichsten Webseiten. Das ist ja nicht so, dass das immer weiter wächst. Es ist ja auch sozusagen, der Markt scheint offenbar auch da gesättigt und leicht rückläufig sogar teilweise. Da sind die erfolgreichsten Marken Bild, T-Online, NTV. Aber 71 der Top 100 haben eben auch verloren. Ja? Wobei, da reden wir eben wirklich, also die Bild hat 170 Millionen Zugriffe. T-Online 123 und NTV 114. Also das sind doch mal, also die Leute lesen, wenn dann online. Ne? Also die Tagesschau fällt übrigens, also wenn wir über Öffentlich-Rechtlichen reden, weil das ist ja immer dieser Vorwurf, die würden den Verlagen das Wasser abgraben. Also Tagesschau ist deutlich zurückgefallen und gerade noch auf Platz 10 ist aber schon die stärkste Marke. Also auf Platz 17 der NDR, auf Platz 36 der SWR, hinter chefkoch.de und Wetter Online. Also das sind jetzt gar keine so starken Marken, die jetzt so megamäßig absaugen.
Naja, nur muss man sich angucken, also gerade bei T-Online, also oder auch wenn man jetzt sein Webfach öffnet, ob jetzt bei GMX oder Web oder so, ne, das ist schon, also ich würde es als doch ziemlich regierungsnah bewerten, die Berichterstattung dort. Und das ist natürlich dann eben auch die Frage, also wenn ich bei T-Online im Grunde genommen das Gleiche lese wie auch bei tagesschau.de, dann ist es auch schwierig, finde ich.
Ja, T-Online muss man schauen, wer steht dahinter. Das ist ja mittlerweile bei Ströer. Und Ströer verdient hauptsächlich sein Geld mit Werbetafeln in den Städten. Ja, und die gehören natürlich den Kommunen. Ne?
Aber ich habe einen sehr, sehr ganz frisch erschienen, kann man nachlesen. Auf T-Online hat der Chefredakteur den Ströer-Chef interviewt. Und das ist sehr spannend, der hat sich sehr kritisch geäußert, also zur allgemeinen Situation im Moment.
Der Ströer-Chef?
Ja, das habe ich als nicht mainstream-mäßig wahrgenommen. Und da habe ich mich auch gewundert, weil T-Online ja tatsächlich so ein bisschen in bestimmten Kreisen in Verruf ist. Sie seien so links. Aber der Ströer-Chef ist, also lässt ihn offenbar freie Hand, aber es ist jetzt nicht sein Kurs, habe ich zumindest da aus den Zeilen nicht herausgelesen.
Ja, also ich denke jedenfalls, dass es so sein wird, dass es wird Zeitschriften auf jeden Fall weitergeben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn jetzt der tagesaktuelle Markt sozusagen bereinigt ist von Zeitungen, dass das dann auch wieder zunehmen könnte und wieder steigt. Also ich glaube, alle, die da jetzt dran festhalten an ihren aufwendigen Produktionen und sagen, wir müssen da jetzt eine gewisse Zeit durchhalten, ich glaube, da wird es wieder einen Aufwärtstrend geben. Könnte ich mir vorstellen.
Also tatsächlich, der Markt galt ja als gesättigt und so weiter. Und was aber tatsächlich natürlich der Trend war, irgendwann, das sich immer weiter ausdifferenziert. Also der Stern zum Beispiel war eine Wundertüte. Du hattest für jeden was dabei. Oder früher beim Fernsehen, Wetten, dass, ne, für jeden war irgendwas dabei. Aber keiner setzt sich jetzt mehr 3 Stunden vor den Fernseher, um auf seine Lieblingsband zu warten. Und genauso ist es beim Magazin. Was man aber macht, und das ist eben auch immer noch erfolgreich, ist eben der Kicker oder die 11 Freunde für die Fußballfans erfolgreich. Oder also spezielle Sachen, eine der erfolgreichsten Neugründung war ja Landlust, heißen die, glaube ich. Ja?
Landlust.
Genau, Landlust. Die haben mehr als der Spiegel. 618.000. Und hatten dann wahnsinnig viele Nachahmer. Aber auch die mussten jetzt ein Minus von 79.000 hinnehmen. Also, aber ja, das wird sich wahrscheinlich noch erhalten. Also die Modelleisenbahnfans oder so, die werden ihre Zeitschrift haben.
Und sehr spannend wird natürlich der Start der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung werden. Eine neue Zeitung in diesen Tagen, Ende Februar, soll sie starten. Und den Chefredakteur haben wir auch schon in eine der kommenden Folgen zu uns eingeladen.
Genau, und der Berliner Verlag hat ja auch die Weltbühne am Start auch wiederbelebt. Also ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber es gab sehr viel Wirbel darum. Und es gibt sozusagen immer wieder spannende Neugründungen, dass offenbar ja ein Bedarf da ist und dass Leute auch das Risiko eingehen, ein Produkt, was jetzt nicht irgendwie, weil du vorhin gesagt hast, hochpreisig mit Fotos und schönem Papier, sondern wo es um den Inhalt eher geht.
Na gut, aber die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung soll ja in der Woche online erscheinen und nur am Wochenende auf Papier, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das
und
ist ja offenbar eh der Trend. Das ist ja bei der Taz genauso. Die haben die gedruckte Zeitung eingestellt für der Woche, aber es gibt noch die Wochentaz am Wochenende gedruckt. Und ich glaube, das ist ein genereller Trend, den sehr viele jetzt nach und nach umsetzen werden. Die Morgenpost zum Beispiel hat das auch schon gemacht. Aber weil das der Beginn war, eine dramatische, also ich weiß gar nicht, wie das noch, die haben irgendwie noch 20.000 oder so. Also kannst du
ja, und wer hat es erfunden? Ihr aus der Schweiz. Ne? Die Jungfrau-Zeitung war die erste, die in der Woche online nur noch erschien und für die Wochenendausgabe dann sowas richtig, so ein richtig dickes Printpaket macht. Ja, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht. Und mein Thema ist Wikipedia. Das habe ich mitgebracht, weil mir ein Zuschauer unseres Podcasts eine Mail geschickt hat. Der Zuschauer ist Wikipedia-Autor und nach unserem Podcast über den Auftritt von Herrn Günther bei Herrn Lanz wollte der mein Transkript dieser 9 Minuten, um die es da geht, online stellen. Also es war schon online auf meiner Seite, hatte ich da zur Verfügung gestellt. Und er wollte dieses Transkript eben auf Wikipedia verlinken in dem entsprechenden Artikel. Es geht da ja bei der Lanz-Sendung darum, dass strittig war, worauf bezieht sich das Ja eben von dem Günther des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, nämlich auf die Vorgabe von Herrn Lanz, der sagte, bestimmte Medien sollten reguliert, zensiert, verboten werden. Da sagt dann Günther ja, macht eine Pause und dann geht er auf Social Media für unter 16-Jährige ein. Und genau dieses Transkript sollte also bei einem Wikipedia-Artikel verlinkt werden. Und da teilt der Zuschauer uns mit, und dieser Link wurde dann letztlich von einem anderen Autor rigoros und zwar mehrfach abgebügelt. Und dieser Autor auf Wikipedia, der habe sich schon mehrfach als Aktivist erwiesen, auch in Fragen der Energiepolitik. Und der Podcasthörer meint nun, oder Zuschauer, das sei ein Zeichen dafür, dass Wikipedia fest in der Hand von aktivistischen Linken sei. Er erfahre immer wieder, dass aus dem Kreis der Administratoren dann sofort scharf geschossen werde, wenn mal die gewünschten und vorgegebenen Leitplanken da verlassen werden. Interessanter Beitrag. Wie steht ihr denn dazu? Wie ist eure Einschätzung, was da Wikipedia angeht?
Naja, wir hatten ja diese sehr interessante Folge mit Markus Fiedler, der den Blog Wikipedia betreibt. Und ich glaube, wir waren alle ein bisschen überrascht und auch erstaunt darüber, was er da mit dem Dirk Pohlmann zusammen recherchiert hatte, dass es also Editoren gibt, die also Tausende von Einträgen machen, wobei er dann auch sagte, ja, es gibt welche, die lassen dann Programme drüber laufen, die dann eben auch so Rechtschreibfehler und so rausfischen. Also auch das war mir nicht klar, dass es einige gibt, die da richtig mehr oder weniger auch mit KI agieren und dass das ständig rüberlaufen lassen. Aber es gibt eben wirklich Leute, die tausende Artikel selber verfassen und wie kompliziert sozusagen der Zugang auch ist, um überhaupt auf Wikipedia was veröffentlichen zu können. Ne? Da gibt es ja dann die sogenannten Sichter, die sich das angucken. Also ich habe ehrlich gesagt mir jetzt aufgrund dieser ganzen Kenntnisse, die ich jetzt da auch bekommen habe, vorgenommen, mal den Eintrag meines Vaters, den ich mir gar nicht so richtig erklären kann. Ja, der war Journalist zu DDR-Zeiten und es gibt aber seit Jahren einen Eintrag zu ihm. Der ist nicht falsch, aber der bringt so ganz merkwürdige Details und andere, viel wichtigere Dinge verschweigt er. Also wo ich denke, ja, also wenn es nun schon einen Wikipedia-Eintrag gibt, dann würde ich das eigentlich gerne vervollständigen. Ja, also ich kann das natürlich versuchen, aber da gibt es dann Sichter bei Wikipedia, die dann begutachten, wo ich dann
so alles,
wahrscheinlich dann auch nachweisen müsste mit persönlichen Unterlagen, ob das stimmt. Dagegen ist ja jetzt grundsätzlich erstmal nichts zu sagen, aber die kommen mir so ein bisschen vor wie die grauen Herren bei Momo, ja, also die sind so im Hintergrund und man versteht nicht so wirklich, wie das Ganze funktioniert. Und es ist eben, wenn man sich viele Einträge anguckt und auch das anguckt bei dem Eintrag von Daniel Günther, kann man die Eingriffe nicht wirklich mit journalistischer Sorgfaltspflicht begründen, finde ich jedenfalls. Denn was ist denn dagegen zu sagen, bei dem Eintrag von Daniel Günther auf deine Textanalyse zu verweisen? Ne? Und man kommt aber nicht dahinter. Es gibt dazu keine Diskussion, keine Begründung, sondern das sind Mechanismen, die man als nicht Eingeweihter und nicht Dazugehöriger, also wenn man eben nicht schon seit vielen, vielen Jahren dort als Editor mit dabei ist, hat man kaum eine Chance, da irgendwie einzugreifen und in die Diskussion zu kommen.
Ich finde ja ganz interessant, dass wir bei aller Kritik dann doch immer selber auch auf Wikipedia zurückgreifen. Es ist eben ein Stück weit alternativlos. Also ich meine...
Finde ich nicht, ich mache das selten.
Bitte?
Finde ich nicht, ich mache das selten.
Naja, aber was, also... Ja, aber bestimmte Sachen, also ich sag mal so, wenn es unverdächtig in Anführungszeichen ist, wenn ich die Fotosynthese nicht verstanden habe und möchte gerne nachgucken, ist Wikipedia vielleicht keine schlechte Quelle. Es ist ja eher politisch eingefärbt und da sollte man das im Hinterkopf haben, aber auch da kann man sich ja erstmal dann informieren und dann vielleicht es kritisch im Hinterkopf haben und nochmal schauen, okay, ist das jetzt eingefärbt oder nicht, weil, also, ich ziehe gerne mal eine Geschichte aus dem Krieg, aber also die was, wie war es denn früher? Die mussten drucken, dann hattest du für jeden Buchstaben ein Buch und das war ja hornalt und dann hast du nachgeguckt im Lexikon. Und heute hast du, wenn jemand gestorben ist, eine Stunde später, ist der Wikipedia-Eintrag aktualisiert. Also es ist ja schon ein enormer Gewinn. Und die Frage ist natürlich nur, alle greifen drauf zu und keiner weiß was über Wikipedia. Also man müsste doch da Interesse an einer maximalen Transparenz haben. Wer ist das? Wer verfasst das? Ich glaube, das war früher bei Brockhaus oder Meyer jetzt auch nicht viel anders. Wer kann das ja die Leute auch nicht? Die haben es ja auch nicht vorgestellt und wer weiß, wie die so drauf waren. Ja? Also, weil man kann das, wenn man so ein bisschen schauen will, wie haben die Leute früher gedacht, kann man sich einfach ein altes Lexikon auch mal angucken. Ne? Also mein Vater hat so altes Meyer-Lexikon 1888, da schaue ich gerne rein, wie sich die Dinge verändert haben, wie man damals gedacht hat. Nicht nur der Wissensstand, sondern auch wirklich der Zeitgeist atmet daraus. Insofern ist das heute nicht anders als früher, aber trotzdem ein demokratisches Problem, weil sie haben natürlich eine enorme Macht, alle informieren sich da. Und keiner weiß, wie sind die Entscheidungswege. Also das ist tatsächlich, was man sich, glaube ich, mal
wenige wissen es
angucken
muss. Ja, das war ja auch der Grund für Elon Musk, warum er Grokipedia in die Welt gerufen hat. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile...
Ist da was draus geworden eigentlich?
Ich habe das nicht verfolgt. Das wird angezeigt.
Es wird angezeigt, aber wenn man dann drauf geht, dann sind die Artikel meistens doch nur eine Kopie von Wikipedia. Also keine Ahnung, ob das zündet, aber... Ja, wir sehen da auch eine sehr schwierige Entwicklung, ja? dass die Blasen sich immer weiter trennen voneinander und eben ihre eigenen Deutungshoheiten konstruieren. Und eine saubere, neutrale Instanz sozusagen, die es natürlich in dieser Art und Weise nie geben kann, aber zumindest mit so einem Anspruch kann man da rangehen. Ja, die gibt es im Moment nicht und das sollten vor allem Journalisten wissen, ne? Wenn man auf Wikipedia geht und irgendein Politikum recherchiert, dann eher
Vorsicht,
auch,
ne? Ja, eher Vorsicht. Genau. Ja.
Also wobei, da muss ich sagen, das war mir schon ganz, ganz lange klar. Also das hat mir wirklich schon ein sehr, sehr, sehr guter Kollege, ein sehr, sehr kluger Kopf schon vor 25 Jahren, also Wikipedia ist ja ungefähr 25 Jahre alt, also als es losging, hat er gesagt, ja, kannst du mal reingucken. Das ist nicht so schlecht, aber Vorsicht, Vorsicht, man weiß eigentlich nicht so richtig, wer diese Artikel da reinschreibt und so, das musst du immer gegen, hat er mir von Anfang an gesagt. Also dadurch war ich da von Anfang an geimpft, Wikipedia. Und dann, als mein Sohn zur Schule ging, war das Erste, was er lernte, 2012 eingeschult, also Wikipedia reicht als Quelle nicht aus in der Schule, ihr müsst immer andere Quellen nennen. Das wurde ihm beigebracht, also das war von Anfang an klar, Wikipedia alleine reicht jetzt nicht, immerhin. Trotzdem war ich sehr erstaunt. Also ich würde auch allen raten, nochmal unsere Folge mit Markus Fiedler anzuhören. Das ist schon sehr, sehr interessant. Man begreift dann doch schon sehr viel von dem, wie das funktioniert. Aber was ich eben wirklich ganz fragwürdig finde, klar, früher bei den Enzyklopädien hat man natürlich auch nicht gewusst, bei jedem Eintrag, bei jedem Artikel, wer ist das? Das hat man sich gar nicht gefragt. War also insofern auch ganz schön intransparent. Aber jetzt, in digitalen Zeiten, könnte man es ja viel, viel transparenter machen. Und die Frage ist, warum ist es das nicht? Warum ist es so intransparent, wer dahinter steht? Wer hat welche Möglichkeiten? Wer hat den Zugriff? Das könnte ja alles viel, viel transparenter gemacht werden. Und warum passiert das nicht? Und mir ist zum Beispiel auch, ist mir gerade die Frage gekommen, das ist ja interessant zu gucken, wie war denn der Eintrag vor 10, 20, 30 Jahren? Das kann man bei Wikipedia auch nicht so ohne weiteres nachvollziehen.
Ja doch, da gibt es ja diese Versionsgeschichte.
Es gibt die Versionsgeschichte, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob die auch wirklich immer so authentisch, ne? Also ob man nicht eigentlich im Grunde genommen jede Version irgendwo nochmal unabhängig abspeichern müsste, um tatsächlich zu wissen, wie sich ein Eintrag innerhalb von ein paar Jahren geändert hat.
Aber mit diesem demokratischen Problem meine ich eben, sie haben ja eine unglaubliche Macht. Also wenn ein Redakteur in einer Redaktion überlegt, lade ich den Experten ein, dann googelt er natürlich, kommt auf den Wikipedia-Eintrag und wenn da irgendwas steht von Schwurbler, von irgendwie
Verschwörungstheoretiker,
rechts,
ne?
Bitte?
Verschwörungstheoretiker
irgendwas oder so, ne? Problematisches, genau. Wird er ihn nicht einladen, weil er natürlich Angst hat, dass er da in schweres Fahrwasser gerät. Und wenn man so einen Eintrag hat, habe mich ja schon öfter mit solchen Leuten unterhalten, da kannst du sehr schwer dagegen vorgehen. Die meisten versuchen es gar nicht erst, aber wenn sie es versuchen, haben sie wenig Erfolg. Die Beiträge werden dann von irgendwelchen Chefs auch für Monate gesperrt oder so. Und dann gibt es so ein Editor War und selbst wenn jemand für dich bitte Partei ergreift, du kommst da nicht so einfach weg. Und das hat auch für Medien zum Beispiel, eben, wenn die da einmal eingeordnet sind, in irgendeiner Kategorie, die problematisch ist, dann schreibt vielleicht keiner für sie. Oder die Interviews, die Anfragen laufen ins Leere. Und das hat für sie auch wirtschaftliche Folgen, weil Werbung, ne? Wenn die Werbekunden wollen ja auch nicht in dem Umfeld, was problematisch ist, Werbung schalten. Und deswegen frage ich mich eben, wie sieht die demokratische Legitimation und da sollten wir einfach stärker hingucken, weil sie eine enorme Macht haben. Und ich weiß nicht, wer die da ausübt.
Hast du eigentlich einen Eintrag?
Nee, ich habe keinen. Ich habe gelernt, man kriegt, glaube ich, erst irgendwann ab dem zweiten Buch oder so, wenn überhaupt einen. Also ich weiß gar nicht, wie das läuft. Ich glaube, manche schreiben sich den Eintrag selber oder beantragen den, sind dann so eitel und machen das. Aber ich glaube, das muss ja dann noch geprüft werden. Vielleicht kommt mal jemand als Gast und erklärt uns das von Wikipedia. Thilo Jung hat ja diese legendäre Folge gemacht mit dem
mit einem
der Chefs und hat ihn ja, weil sie sind ja selber mit ihren eigenen Einträgen nicht. Ich glaube, zu diesem Menschen, ich habe den Namen vergessen, steht ja, dass er nur Co-Gründer ist. Er bezeichnet sich selber aber mal als Gründer von Wikipedia. Und seine erste Frage war, sind Sie jetzt Gründer oder Co-Gründer? Und dann ist er ausgewichen, dann hat er die Frage nochmal gestellt und dann ist er nach keine Minute aus dem Raum gerannt und hat das Interview beendet. Und das, finde ich, sagt ja irgendwie der Chef von Wikipedia sehr viel aus, mit was für einem Medium wir es da zu tun haben.
Aber das ist für mich eben auch die große Frage, warum so viele Journalisten offensichtlich, zumindest hierzulande, auf Wikipedia wirklich zurückgreifen unkritisch. Das ist ja der Punkt. Also ich meine, es gibt immer ein Instrument, ja, aber wie ich mit dem Instrument umgehe, das liegt ja in meiner eigenen Verantwortung. Und also wenn die Kinder in der Schule, wir sind hier in Berlin, ne? Also wir haben die schlechteste Bildung im ganzen Land. Aber wenn da immerhin mein Sohn in der Grundschule schon gelernt hat, dass Wikipedia keine zuverlässige Quelle ist und wenn man nur das angibt, das nicht gewertet wird in der Schule, dann sollte das doch bei Journalisten eigentlich auch angekommen sein. Ich weiß nicht, Peter, wie ist denn das? Du bildest ja Journalisten aus. Also du wirst ihnen bestimmt was anderes erzählen, aber kommen die denn mit dieser Meinung schon, dass Wikipedia...
Ja, kommen die. Und dann sind die jedes Mal fürchterlich enttäuscht, wenn die Arbeiten, die sie dann abliefern, wenn sie die zurückbekommen und da steht dann, danach recherchieren, nur Wikipedia reicht nicht, hier nochmal und so weiter. Und fragen dann, ja, aber steht aber Wikipedia. Und wir haben uns dann, ich mache das dann immer ganz gerne mal im eigenen Artikel bei Wikipedia. Meine Bedeutung bei Wikipedia beschränkt sich darin, dass ich für den SWR und für Kat gearbeitet habe.
Du hast einen Eintrag, herzlichen Glückwunsch.
Und dann zeige ich auch immer einen Editor War.
Das ist einfach unumstritten.
Noch. Und dann zeige ich auch immer den Edit War, den es an einigen Stellen gab, auf, ne, dass da wirklich dann teilweise mit ganz komischen politischen Bandagen gekämpft wurde. Und dann wird klar, teilweise sind die Sachen, die da stehen, ausgesprochen einseitig. Sie decken es nicht ab. Also auf jeden Fall nochmal in andere Archive für Politiker, etwa Munzinger Archiv oder gehen. Und da finde ich es dann ganz erstaunlich, dass die meisten vorher auch in ihrer Ausbildung in den Redaktionen vorher nie genau diese Recherchemöglichkeiten aufgezeigt bekommen haben, sondern dass das immer erst relativ spät am Ende des Volontariats dann passiert.
Und das finde ich ja das Schlimme. Also wie gesagt, es gibt dieses Instrument, aber ich benutze Wikipedia so, wie ich bis jetzt auch KI benutze. Also KI benutze ich eigentlich dafür, um zu gucken, das, was die KI schreibt, schreibe ich auf keinen Fall schon rein vom Formulieren her, weil das sind Stanzen. Also so, wie ich das beigebracht bekommen habe im Volontariat, die ersten Gedanken, die dir einfallen, die kannst du gleich mal so nehmen und in den Papierkorb schmeißen, weil das sind Stanzen, das ist das, was einem sofort einfällt. Also, das ist, muss, also kann nicht gut formuliert sein, sondern daran musst du dich abarbeiten und so mache ich das eigentlich. Klar, Recherche ja, aber ich recherchiere mit der KI eigentlich auch meistens nur zu Themen, wo ich mich selber schon ganz gut auskenne und weiß, also da an der Stelle erzählt sie mir jetzt irgendwie Quatsch. Also einfach nur um vielleicht etwas, was mir durchgehen würde oder so, ne, der Vollständigkeit halber, vielleicht hat sie da hier oder da einen Aspekt, wo ich sage, ja, stimmt, ist auch ganz interessant. Aber manchmal lasse ich sie eben auch Texte schreiben und sage dann, okay, also alles, was die geschrieben hat, kommt für mich gar nicht in Frage. Und ein bisschen so in der Art gehe ich auch mit Wikipedia um, schon längere Zeit, dass ich eigentlich immer drauf gucke und denke, aha, interessant. Okay, gut, also wenn Wikipedia das so schreibt, dann muss ich da auf jeden Fall nochmal gucken und woanders nachhaken.
Also Anregungen holen, ja, aber eben nicht vertrauen.
Richtig. Ja, wobei KI ja jetzt der nächste Schritt ist. Also die Journalisten, die du jetzt bekommen wirst, die werden gar nicht mehr auf Wikipedia gehen, sondern die werden...
ChatGPT und Grok.
Genau. Und die gehen auf Wikipedia zurück.
Ja. Und es soll ja Leute geben, die bei Wikipedia ihre Doktorarbeit abschreiben.
Ja, das wundert mich auch. Jedes Mal, wenn ich das von Plagiatsforschern höre, dass Leute aus Wikipedia plagiiert haben, frage ich mich ja, Halleluja, warum macht ihr das denn?
Da gibt es sogar Leute, die in der CDU sind und Ministerpräsident eines kleinen ostdeutschen Bundeslandes geworden sind und vom Plagiatsjäger erwischt wurden, die ihre Zusammenfassung dann bei Wikipedia, also ich finde das schon, das ist ja mega peinlich. Also nicht nur, dass man abschreibt, sondern dass man bei Wikipedia abschreibt, also wenn das so stimmen sollte. Das hat mich sehr überrascht, muss ich zugeben. Und interessanterweise, obwohl ihm der Doktortitel aberkannt wurde, ist er immer noch Ministerpräsident.
Ja, bei Herrn zu Guttenberg oder Annette Schavan, da gab es noch große
Schlagzeilen. Koch Merin, Frau Giffey.
Ja. Eigentlich sind Konsequenzen.
Alle sind zurückgetreten, die ihren Doktortitel verloren haben. Und Weber, der Plagiatsjäger, hat ja sozusagen verglichen die Arbeit von Frau Schavan und wir reden ja von Mario Vogt. Und er hat mehr Plagiate. Stellen, die offenbar abgeschrieben sind. Fühlt sich aber, das ist ja auch ganz interessant, ungerecht behandelt, ja, und klagt jetzt gegen die Universität Chemnitz, obwohl die 1,5 Jahre geprüft haben und obwohl die einstimmig diesen Beschluss gefasst haben.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Ding, wenn etwas sich immer wieder und wieder wiederholt, dann verliert es den Schrecken. Also es scheint inzwischen ja normal zu sein. Das stärkt ein bisschen die These auch von Joanna Cotard, die wir ja auch hier zu Gast haben, dass offensichtlich das politische Personal gar nicht mehr diese Kompetenzen und so mitbringt. Ne? Also dass viele, die da einen Doktor haben oder welchen Titel auch immer, dass das häufig offensichtlich so ist, dass sie den nicht wirklich verdient haben.
Ich glaube, die werden sich überlegen, was würde denn passieren, wenn er jetzt zurücktreten muss? Das würde ja das, also was wäre die Konsequenz? Ne? Wenn man sich nochmal die politischen Verhältnisse in diesem Bundesland anschaut, das war ja schon schwierig genug, dass er überhaupt gewählt wurde. Mhm. Und wenn er jetzt zurücktreten würde, was würde ein Herr Höcke vor dem Ministerpräsidentenamt stehen? Oder das Land wäre im Chaos, wie auch immer. Gerade Thüringen ist ja schon sehr lange instabil gewesen. Das werden wir natürlich auch auf dem Zettel haben.
Das spielt eine Rolle, aber ich denke trotzdem, das scharfe Schwert Plagiatsvorwurf, das hat, glaube ich, Steinhöfel auch mal geäußert, das ist eigentlich der schwerste Vorwurf in der Wissenschaft immer gewesen. Aber dieses scharfe Schwert ist abgenutzt, seitdem wirklich genauer hingeschaut wird. Ich glaube ja nicht, also tatsächlich nicht, dass in noch früheren Zeiten weniger plagiert wurde, aber es war nicht so einfach möglich, das nachzuweisen. Ne? Das stand, wenn überhaupt, irgendwo in der Bibliothek in der hintersten Reihe, wer hat da schon reingeguckt? Aber jetzt ist alles online verfügbar und kannst auch KI einsetzen, das ist natürlich auch viel leichter geworden. Und seitdem natürlich Plagiatsforscher und andere mitbekommen haben, oh, da wird man fast immer fündig beim politischen Gegner. Da wird es natürlich eingesetzt, nur wie gesagt, dieses Schwert hat seinen Schliff verloren.
Auch da sei, kommt drauf an, wer man ist. Ja? Bei Ulrike Gero, sie hat ja ihre Stelle an der Uni Bonn verloren, dagegen geklagt und auch im Revisionsverfahren nicht gewonnen. Also tatsächlich, es wird noch eingesetzt, dieses Schwert, aber nur, wenn man auf der falschen Seite steht.
Ja dazu habe ich auch noch eine Anekdote, aber Entschuldigung.
Nee, mach du.
Bei mir hat nämlich mal ein Seminarteilnehmer eine Hausarbeit eingereicht über Informantenschutz. Und ab der zweiten Seite dachte ich, Mensch, der Text, den kennst du doch. Und da hat er wirklich 20 Seiten abgeschrieben. Aus meinem Buch. Dann gehe ich zu ihm und sage ihm, sagen Sie mal, was soll das denn? Er meinte, ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie das Buch selber geschrieben haben.
Unglaublich. Dass sozusagen Leute hast, die das Pferd. Gut, das gibt's ja auch.
Ja, gibt's auch. Ne?
Also Peter, ich finde, du solltest wirklich über ein Buch nachdenken, wo du die schönsten Geschichten deiner Laufbahn. Das ist immer wieder erquicklich. Ich kann es immer gar nicht fassen.
Ja, einige kommen ja in meinem Buch, das ich jetzt mit Roland Schatz schreibe, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk raus.
Dann?
Ende des Werbeblocks.
Nein, auf jeden Fall.
Mit diesem Werbeblock, das ist das ideale Ende.
Gut, dann war es das mit dem medialen Quartett für heute und mit Sachlich Richtig. Zu unserem letzten Podcast zu viert gab es ein paar Reaktionen, die sollten wir auch noch intensiver diskutieren. Eine Reaktion fand ich lustig. Der Kommentator hat geschrieben, das würde sich jetzt so anhören, ich zitiere mal, als wenn vom neuen Forum darüber diskutiert werde, ob die Genossen im Fernsehen Kritik zugelassen haben oder die Wirklichkeit leugnen. fand ich einen netten Vergleich. Es gab auch sehr viel positive Kritik, aber durchaus differenziert. Einige Hörer fanden das bisherige Format besser als das neue. Die Viererfolge sei zu sprunghaft gewesen, da sollten wir vielleicht noch an den Übergängen arbeiten. Haben wir uns heute Mühe gegeben, mal gucken, ob das besser gefällt. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie ein Like da, abonnieren Sie uns und für heute vielen Dank fürs Interesse und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.